Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Das Zweite, was ich heute vorausschicken wollte, wäre doch ein paar Sätze zu unserer Woche Welcome. Ich habe hier Sie sehr oft gebeten und auch um Opfer getreten. Sie haben uns sehr unterstützt. Allein die Bibelstunde über 3000 Mark uns gegeben. Am Sonntag vor 8 Tagen habe ich um 500 von 5000 Mark Opfer gebeten. Es waren 5400 Mark in den Opferbüchsen. So hat gerade die Stiftsgemeinde uns in dieser Sache kräftig unterstützt und da möchte ich auch an dieser Stelle einmal ganz herzlich danken. Vielleicht ein paar Sätze dazu, vielleicht haben Sie es in der Zeitung gelesen, auch in der Abendschau gesehen. Wir kamen ja auf diesen glorreichen Gedanken vor 3 Jahren, als wir hörten, dass dort eine Halle gebaut werde, dass wir sie einfach mieten könnten, um nicht nur unsere Jugendgottesdienste zu halten, sondern einmal hinauszustoßen in die weitere Öffentlichkeit. Wir wussten schon damals, bezahlen konnten wir die Halle nicht. Die bezahlen können wir sie überhaupt nie. Wir brauchen schon genug Geld für die Einladungen und für die Plakate. Und da kam ja dann geschickterweise der Geburtstag der Landeskirche. 450 Jahre. Ich habe nie recht verstanden, warum man einen 450. Geburtstag so groß feiert. Heute weiß ich's. Weil anlässlich dieses Geburtstags die landeskirchlichen Herren einfach weich waren und sagten, zu unserem Geburtstag schenken wir euch die ganze Miete, die 60.000 Mark für die Halle. Sehen Sie, der Geburtstag hat sich gelohnt, egal wie Sie drüber denken. Und nachdem wir diese Zusage hatten, staunten wir selber, wie diese Halle aus dem Boden wuchs und wie sie immer noch größer und noch größer wurde. Und als ich dann zum ersten Mal in dieser Halle stand, noch unfertig, da fiel mir das Herz nicht nur bis in die Hosentasche, sondern hinunter bis in die Socken. Das ist ja ausgeschlossen. Diese riesigen Ränge, dieses große Feld, aber wir hatten es angezettelt. Wir hatten es schon angefangen. Und so konnten wir ja dann auch über 500 Mitarbeiter gewinnen, die wir an 3 Nachmittagen geschult haben. Mitarbeiter, die dann auch an 45.000 Haustüren gewesen sind, um ein Programm abzugeben oder einzuwerfen mit einem persönlichen Gruß. Diese Aktion lief an und wir waren dann erstaunt, als am ersten Abend, am Dienstagabend, die 5000 Sitzplätze schon besetzt waren. Alle. Einige sind auch noch gestanden. Und als das Wunder noch passierte, dass das, was man dort gesprochen hat, auch verstanden worden ist, beim CDU-Bundesparteitag war es eine einzige Katastrophe, dass man es dann auch noch verstanden hat, dann wusste ich, dass Gott hier ein Wunder getan hat. Wir hatten Sportler da, wir hatten Musiker da und wir hatten inmitten dann dieser Arena Ulrich Barzani, der dann, als er auftrat, nur in einem Lichtkegel stehend, es in dieser Halle mit über 5000 jungen Leuten still geworden ist. 30 Minuten, große Stille. Und anschließend zu einer Nachversammlung kamen viele, die ernst gemacht haben. Viele, die ernst machen wollten. Eine ergreifende Geschichte. Wir sind beschenkt worden. Es wurde immer voller. Und wenn ich gefragt wurde, ja, was war denn dann das Schlimmste bei allem? So will ich auch das noch sagen. Es geht bei solchen Veranstaltungen immer durch Himmel und durch Hölle hindurch. Am letzten Abend standen über 1000 Leute vor der verschlossenen Halle, polizeilich geschlossen, kein Platz mehr, alles überfüllt. Und nach einer Dreiviertelstunde ist die Hallenleitung weich geworden und hat sie hereingeführt in die Arena, dort mitten noch Platz zu nehmen. Und als dann alles ganz voll war und als dann Barzani seine Schlussrede begann, da stürzten auf mich 2 Hallenwärter zu mit ihren Sprechfunkgeräten und sagten, es sei eben eine Bombendrohung eingetroffen. Über den Süddeutschen Rundfunk, um 9 Uhr würde dort eine Bombe hochgehen. Polizeiwagen aus allen Richtungen mit Blaulicht fuhren auf die Halle zu. Feuerwehr, Rote Kreuz, alles wurde alarmiert. Und nun die Entscheidung und vor mir standen 2 leichenblasse Hallenobersten, was tun wir? Noch 9 Minuten, um sie zu räumen. Und dann, ich auch nicht viel sagen konnte, ich wusste nur, ich sah in die Ränge, alles voll. Es war, sagte der mir der Polizeichef sofort, es sei eine ernstzunehmende Drohung, sie wurde dieses Band aufgenommen über die Fangschaltung. Und ich konnte nur sagen, Freunde, jetzt, wir können nur eines beten, unser Herr ist stärker als die Bombe. Und der Polizeichef wird entscheiden, was jetzt zu tun sei. Und nach kurzen Überlegungen sagte er, wenn wir jetzt die Halle räumen, passiert mehr, als wenn in irgendeiner Ecke eine Bombe hochgeht. Wir lassen es. Aber ich werde meinem Leben nicht mehr diese Minuten vergessen. Wie wir mit unseren Freunden standen, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2 Minuten. Und wir flehten und schrien zu diesem Herrn, dieses Unglück nicht hereinkommen zu lassen. 21.14 Uhr wurde der Alarm aufgehoben. Die Polizei ging zurück. Ob was gefunden wurde, weiß ich nicht, wird auch nicht gesagt. Nachdem alles mit Hunden untersucht worden ist. Die jungen Leute gingen nach Hause, ohne was zu merken. Wir sind hindurchgetragen worden. Es ging durch Himmel und es ging durch Hölle. Aber am Schluss steht der Dank gegen diesen Herrn, der dies uns ermöglichte. Soli Deo Gloria, Dank allein diesem Herrn. Dank allen Fürbetern, allen Dank allen Mitbetern, Dank auch allen Gebern. Das heute vorweg. Und nun lassen Sie uns den Vers singen zu diesem Kapitel, nun aufwärts froh den Blick gewandt. 472, 1 bis 5. Lassen Sie uns beten. Vater, dafür danken wir dir an diesem Abend, dass du mit uns gegangen bist und dass du mit uns gehst. Und dass wir, wenn wir uns heute Abend hier über deinem Wort versammeln und wenn wir unsere Köpfe hängen lassen wollen, weil es nicht mehr so recht weitergeht, dass wir dich bitten können, Herr, erhebe du unsere Augen. Gib du uns neue Kraft in unsere Glieder, dass wir uns aufmachen und vorwärts stürmen, dem uns vorgesteckten Ziele. Herr, rede du jetzt mit uns. Amen. Philipper 3, heute die Verse 12 bis zum Schluss des Kapitels. Philipper 3, 12 folgende. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen möchte, nachdem ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun unter uns vollkommen sind, so lasset uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasset uns auch wandeln. Folget mir, liebe Brüder, und sehet auf die, die so wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbilde. Denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich's auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist ihr Bauch und ihr Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unsere Heimat aber ist im Himmel. Von dannen wir auch warten des Heilandes Jesus Christus, des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er gleichwerte seinem verklärten Leibe nach der Wirkung seiner Kraft, mit der er kann auch alle Dinge sich untertänig machen. Eigentlich schade, dass dieser Begriff vorwärts nur durch eine Parteizeitung heute weithin bekannt ist. Das wäre eigentlich der richtige Titel für eine Kirchenzeitung, das Richtige für einen Gemeindebrief oder noch am allerbesten die Überschrift über einen Lebenslauf. Leute, die jetzt dann einen Beruf beginnen wollen, die sich vorstellen oder die sich irgendwo bewerben, die müssen immer einen Lebenslauf beifügen. Einen möglichst handgeschriebenen Lebenslauf. Nicht so kurz wie der damals im Jugendgefängnis, das bei uns am Amtsgericht angegliedert war. Wenn dort einer ins Gefängnis kam, musste er immer zuerst einen Lebenslauf schreiben, so zu Beginn seiner Haftzeit. Und wir haben es dann mit großem Vergnügen gelesen. Und einer, wahrscheinlich nicht der begabteste und vielleicht auch nicht der beste Schreiber, er schrieb, ich habe es nicht mehr vergessen, darüber Lebenslauf. Ich bin im so und so vielten in so und so geboren. Vor 8 Tagen wurde ich verhaftet. Jetzt ist mein Lebenslauf beendet. Das ist auch ein Lebenslauf. Mit 3 Sätzen beendet. Das war sicher ein schlechter Lebenslauf. Aber auch wenn wir ihn schon einmal selber geschrieben haben. Und wenn Sie einen schreiben müssen oder noch einen schreiben werden, dann ist ja wirklich die Frage, war das, was Sie bisher gelebt haben, war das ein Lebenslauf? Ein Lauf? War es vielleicht nur ein Versteckspiel, wo man dauernd versucht hat, einem aus den Augen zu kommen? Oder war es ein einziges Abenteuer, in dem man sich immer ins nächste Abenteuer gestürzt hat? Oder, liebe Freunde, war Ihr Leben bisher eine Hetzjagd? Wäre es nicht besser gewesen, drüber zu schreiben, eine Hetzjagd als einen Lebenslauf? In einem zum anderen? Oder war es eine Kreuzfahrt? Kreuz und quer und vor und zurück. Großartiges erlebt und Erschütterndes gesehen und am Schluss wieder am Ausgangspunkt, wo man eigentlich gestartet war. Ein Leben so wie eine Kreuzfahrt. Und dann kenne ich solche, bei denen ist es wie ein Glücksspiel. Die setzen viel ein und hoffen, das große Los gewonnen zu haben. Und wenn sie recht zuschauten, war es eine Niete, eine einzige Niete. Oder war ihr Leben überhaupt nur ein Schlendrian? Man hat sich so treiben, man hat sich so gehen lassen. Oder müssten sie drüber schreiben, Enttäuschung. Eine einzige Enttäuschung, was ich erlebt habe. War es ein Lebenslauf, liebe Freunde? Zu einem Lauf gehört auch dies, dass dies Leben auf keinen Fall einem Kreisel vergleichbar ist. Einem Kreisel, der mit einer Peitsche geschlagen wird und der dann eine Zeit läuft und dann immer wackeliger wird und schließlich umfällt. Ist ja kein modernes Spiel mehr. Heute lässt man es mit Batterien laufen. Aber damals, Topfen hat's geheißen bei uns. Man hat diese Kreisel geschlagen auf der Straße. Heute kommen die Autos, machen alles kaputt. Damals konnte man noch topfen auf der Straße. War unser Leben so einmal geschlagen und dann blieb man schließlich irgendwo liegen, weil man keine Kraft mehr hatte, sich zu drehen. Lauf auf ein Ziel zugerichtet. Wir wissen es ja schon, die wir bei Paulus schon öfters nachgeschlagen und nachgelesen haben. Er benutzt ja öfters dieses Bild des Laufes. Die Olympia muss ihn damals fasziniert haben. Olympia, wo noch die ganze damalige Welt zusammenkam und nicht immer die Hälfte wegblieb. Das war damals. Und dieses Olympia hat ihn fasziniert. Wahrscheinlich hat er es auch irgendwann einmal besucht. 1. Korinther 9, 2. Timotheus 4. Und da sieht er jenen Läufer am Startblock stehen, der in sich zusammengekauert, völlig wartend und gespannt auf den Schuss, auf das Startsignal. Und der dann aus seinen Startlöchern kommt und der nichts anderes im Kopfe hat. Und das sieht man ihm an, wie er über diese Strecke rast, um das Ziel zu erreichen. Paulus hat genauso ein Ziel vor Augen, seit Jesus ihn ergriffen hat. Und darauf läuft er zu, darauf geht er zu, darauf ist er absolut gespannt. Er ist noch nicht vollkommen. Hier ist jener Begriff Telaios vollkommen. Das meint voll erwachsen etwa. Voll erwachsen im Gegensatz zum Kinde, das noch nicht erwachsen ist. Oder es meint die mittlere Reife im Gegensatz zur Vollreife eines Professors. Oder es kann auch im Opferbetrieb das heißen, vollkommen ein Tier ohne irgendwelches Fehl gegenüber solchen, die hinken oder die sonst einen Fehler am Fell haben. Telaios, Paulus sagt, ich habe noch nicht die letzte Reife. Ich habe noch nicht die reife Prüfung bei diesem Herrn erlangt. Ich bin noch nicht vollkommen. Ich bin noch nicht am Ziel. Aber ich bin auf der Strecke. Mein ganzes Sehnen ist danach ausgestreckt, einmal an dieses Ziel zu kommen. Sein Lebenslauf ist zu einem Glaubenslauf geworden. Liebe Freunde, darauf kommt es an. Und das ist das, was eigentlich in diesen Versen ausgedrückt ist. Ihr Lebenslauf kann sehr verschieden aussehen. Und wenn wir jetzt unsere Lebensläufe nebeneinander legen würden, dann hätten sie die verschiedensten Bilder. Aber in einem einzigen müssten sie uns gleichen. Dass es tatsächlich Läufe sind. Das ist uns einmal aufgegangen, spätestens heute Abend. Dass wir nicht stehen bleiben können. Dass wir nicht einfach so weitermachen, mal links, mal rechts, mal rückwärts. Sondern dass alles darauf ankommt, dass wir ans Ziel kommen. Dass wir uns nach vorne ausstrecken. Getrieben werden wir nicht. Ein Treibholz kommt auch einmal irgendwo hin. Wir sind kein Treibholz. Wir werden höchstens abgetrieben. Es bedarf jeder Anstrengung. Es bedarf aller Kräfte des Glaubens und des Lebens, um unseren Lebenslauf zu einem Glaubenslauf zu machen, um dort vorne anzukommen. Deshalb hat er jene drei Imperative praktisch in diesem Text, oder so könnte man es sich merken, vergesse, jage, folge. Zum Ersten, vergesse. Wichtig, was dieses Ziel ist, was der Apostel hier im Auge hat. Was meint er denn eigentlich mit dem Begriff Kampfpreis, nachdem er sich ausstreckt? Es ist nicht die Seligkeit, liebe Freunde. Es ist nicht die Errettung aus Angst und Sünde, Welt und Tod. Es ist nicht der Eingang ins Himmelreich. Das alles hat uns nämlich Jesus geschenkt. Das alles will Jesus für uns erwerben. Dass wir dorthin kommen, wo wir Gott sehen können von Angesicht zu Angesicht und ihn erkennen in seiner Größe und Allmacht, das gerade liegt nicht in unserem Wollen und in unserer Anstrengung, sondern allein an Gottes Erbarmen. Wir dürfen das nicht verwechseln. Man muss da Philipper 2,13 lesen oder Römer 9,16. Die himmlische Berufung steht fest. Was der Apostel aber will, ist dies. Dass er dieser Berufung von oben, so heißt es wörtlich, dass er dieser Berufung von oben Folge leistet, sie einübt, sie auslebt. Dies ist ein so hohes Ziel, das nur mit Anspannung aller Kräfte ergriffen sein will. Keiner hat es hinter sich, solange er hier lebt. Dieses noch nicht könnte man vielleicht am besten an einem Bild verdeutlichen. Einer brennt zu Hause durch und er landet schließlich im Gefängnis. Und dort gehört er zu den wenigen Glücklichen, die den Kontakt zu ihrem Elternhaus aufrechterhalten können. Leider ist es ja so, dass viele Eltern den Kontakt abbrechen, wenn einer im Knast landet. Mit dem Lump wollen wir nichts mehr zu tun haben. Er hatte das Glück, verständige Eltern zu haben. Und sie schreiben ihm auch, lieber Sohn, wenn du entlassen wirst, dann darfst du nach Hause kommen. Dann nehmen wir dich herzlich auf. Komm nach Hause. Und nach Abbüßung seiner Strafe legt er die Häftlingskleider ab. Es kommt der Tag, an dem er seinen Straßenanzug wieder ausgehändigt bekommt Und dann öffnet sich das Tor. Eine neue Zukunft liegt vor ihm. Aber das ist jetzt die Frage. Wird er wirklich nach Hause kommen? Gleich um die Ecke ist die Kneipe, die er von früher kannte. Und ein paar Straßen weiter wohnt jene schlechte Freundin, mit der er zusammen in jenen Sumpf geriet. Und in gleich im nächsten Ort sind die alten Versuchungen und die alten Kumpels. Wird er es schaffen, durch dies alles hindurch nach Hause zu kommen? Er muss sich anstrengen. Er muss alle Kräfte zusammennehmen. Er muss angespannt sein auf dieses Ziel hin, um die Einladung der Eltern verwirklichen zu können. Liebe Freunde, dass wir aus dem Schuldgefängnis freikommen, ist nicht unser Wollen und ist nicht unser Verdienst. Von Natur aus sitzen wir alle in Haft. In Haft der Schuld und der Sünde. Jeder. Ob wir es wollen oder nicht. Und nun kommt dieser Herr und sagt, die Tür ist offen. Du hast eine neue Zukunft vor dir. Du darfst nach Hause kommen. Und jetzt die Frage. Gleich draußen ist eben jene Versuchung, die uns morgen wieder zu schaffen macht. Gleich draußen sind wieder die alten Freunde, mit denen ich nicht weiterkomme. Und dort hinten sind jene Versuchungen, die schon früher Fallstricke für mein Leben waren. Wir sind gerettet, liebe Freunde. Ganz bestimmt jedoch auf Hoffnung. Das meint dieser Text. So auch Römer 8, Vers 24. Wir sind begnadigt und heimgerufen, aber nicht zu Hause. Und jetzt ist es wichtig, dass wir laufen und diese Zukunft ergreifen, bis wir nach Hause kommen. Meine Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe, schreibt Paulus. Er denkt aber jetzt nicht nur an die Wegstrecke, die er zurückzulegen hat, er denkt auch an die Aufgaben, die in dieser Berufung Gottes beschlossen sind. Wir haben auf diesem Wege etwas zu tun und darin hinkt mein Vergleich mit diesem Mann, der aus dem Gefängnis entlassen wurde. Reich ist der Herr, der nach unserem Leben greift. Überreich ist die Fülle der Gaben und Aufgaben, die wir von ihm empfangen. Wer kann behaupten, dass er damit am Ziel und am Ende sei? Wenn einer, dann hätte Paulus zu dieser Selbsteinschätzung Grund genug gehabt. Er wurde ja in Damaskus ergriffen. Besser, er wurde von diesem Herrn herumgedreht, bekehrt. Und er hat ihn benutzt, Gemeinden zu bauen rund um das Mittelmeer. Sein Lebenswerk hätte sich sehen lassen können. Paulus hätte sich doch in den Liegestuhl legen können, sich aufs Ruhebänklein setzen und sich besinnlich das anschauen, was ihm alles gelungen ist. Vergiss, sagt er, vergiss, was da hinten ist. Ich denke nicht daran, auf irgendwelchen Lorbeeren auszuruhen, als ob mein Dienst jetzt zu Ende sei, mein Werk für Christus vollbracht sei. Sage nicht, mein Soll ist erfüllt. Paulus ist im Gefängnis am Rande des Todes, noch von der heiligen Unruhe erfüllt, etwas für diesen Herrn zu tun. Seine eigentlichen Gegner hier in diesem Text sind ja die sogenannten Antinomisten, die leugneten, dass es im Christentum überhaupt die behaupteten, dass es im Christentum überhaupt keine Gesetze mehr geben. Sie erklärten, wer die Gnade Gottes empfangen hat, wer der Gnade Gottes gewiss ist, der kann tun, was er will. Er braucht keine Anstrengung und keine Zucht. Und in unseren Reihen, vielleicht gehört man selber dazu, sind Antinomisten die Menge. Man ist getauft, man ist konfirmiert, man hat eine Bibel zu Hause und ein Gesangbuch. Von was reden die denn eigentlich immer? Was wollen die eigentlich mehr? Ich bin doch so, wie es eigentlich gewünscht wird. Nun kann ich tun, was ich will. Ruhe ist das beste Gut. Und Paulus sagt, vergiss das. Vergiss solche Stimmen. Ruhe ist kein möglicher Stand des Christen. Ruhestand ist überhaupt kein möglicher Stand der Christen. Sicher, Es darf sich keiner für unentbehrlich halten. Es soll keiner an seinen Ämtern kleben. Niemand soll meinen, ohne ihn gehe die Geschichte nicht weiter. Es gibt Zeiten, wo man sich aus der Verantwortung lösen muss. Das sage ich besonders den Eltern, die heranwachsende Kinder haben, verheiratete Kinder. Es gibt Zeiten, wo man seine Hände weglassen muss. Und wo man Verantwortungen abgibt und wo man nichts mehr damit zu tun haben sollte. Aber, liebe Freunde, Hände in den Schoß legen, das gibt es nicht. Luther, der ja immer die schönsten Auslegungen eigentlich beigesteuert hat, sagte, man darf die himmlische Berufung, die man hat, man darf die himmlische Berufung nicht in den Rauch hängen. Sie kennen das vom Schwarzwald, dort hängen sie den Speck in den Rauch. Nicht wahr? Man soll's nicht in den Rauch hängen. Da wird's nur frommer Speck. Solange uns Jesus ein Leben gibt, dies Leben gibt, gibt er uns auch eine Aufgabe. Und als eine alte Dame mich am Samstag angerufen hat, fast zitternd noch, und sagte, sie wolle nur fragen, wie es denn am Freitagabend noch in der Schleierhalle verlaufen sei, dann war sie überglücklich und sagte, sie habe jeden Abend von 8 bis 9 mit einer Freundin zusammen die Hände gefaltet, um für diese Sache zu beten, sie mitzutragen. Sie hat es doch begriffen. Eine Berufung bis zum Schluss. Berufung, auf diesem Wege zu bleiben. Da ist keiner übrig. Nicht jeder kann im Großen wirken. Nicht jeder braucht im Großen wirken. Die soll uns nicht bekümmern. Nicht die Reichweite unseres Dienstes ist gefragt. Nicht der Erfolg zählt, sondern die Mühe und Treue, die wir an die Sache Jesu hängen. Ich werde nicht gefragt, was ich alles einmal getan habe. Sie werden nicht gefragt nach irgendwelchen Zahlen und großartigen Tabellen. Aber sie werden gefragt nach ihrer Treue, nach ihrer Mühe, die sie an die Sache gehängt haben. Wichtig, dass wir nicht selbst zufrieden uns zurückziehen in irgendeinen Winkel, sondern dass wir am Laufen bleiben, den Blick auf die Zukunft gewandt. Und so sagt er es noch einmal sehr direkt und eigentlich sehr einfach. Vergiss. Vergiss, was gestern war. Vergessen Sie auch, was heute gewesen ist, was Ihnen heute so schwer geworden ist. Vergiss das. Vergiss das, was vorgestern, und vergiss das, was im letzten Jahr und vor 10 Jahren gewesen ist. Es ist ja entsetzlich, was wir alles mit uns herumschleppen und noch im Grunde gegen die anderen letztlich auspacken, innerlich. Vergiss das. Vergiss auch, was du Gutes getan hast. Vergiss das, wenn du einen Zehnten gegeben hast. Vergiss das. Vergiss das, was du an Medaillen dir errungen. Sie alle sind ja nur verderblich. Vergiss deine Fehltritte und vergiss deine Sprünge, die dir gelungen sind. Vergiss das alles. Lass zurück. Zweitens, jage. Jage. Das ist dieses Nein zu aller Sattheit. Nein zum landläufigen Begriff von Christentum, das entweder mit Taufe oder Bekehrung meint, das Ziel sei gewonnen. Nein, da fängt es ja erst an. Schwierigkeiten fangen dort an, wo einer mit diesem Herrn ernst macht. Paulus hat sich bekehrt, richtiger, er wurde bekehrt, umgedreht um 180 Grad aus einem ehemaligen Verfolger, ein Leibeigener. Aber gerade deshalb kann er nicht stehen bleiben. Es ist nicht damit getan, dass ich damals oder vorgestern zum Glauben kam, als Gott seinen Sohn mir offenbarte. Heute und morgen will die Kraft Jesu in meiner Schwachheit wirksam werden. Es ist ein Anfang, den ich tun durfte. Unerschöpflich und herrlich ist der Beruf, den ich durch seine Berufung erhielt, aber ich jage nach, ob ich's wohl ergreifen werde. Berufung will ergriffen sein. So wie die Schatzgräber in den goldenen 20er Jahren, als sie davon ergriffen waren, von diesem Ruf, im Westen gibt's Gold. Dann jenes, let's go West. Dann jenes, lasst uns nach Westen ziehen. Dann waren sie durch nichts mehr und durch keine Schwierigkeit mehr aufzuhalten. Sie nahmen die größten Hindernisse auf sich, die größten auch Demütigungen und Hungerszeiten, Hitzen, um durch die Wüste zu kommen, bis dort, wo Gold gegraben werden konnte. Gejagt, let's go West, jagen, dass wir das werden,
was wir nach Gottes Ruf und Vorsatz sind, seine Kinder, Zeugen, Erben seiner Herrlichkeit. Danach jagen, nicht schleichen, nicht trotteln, nicht im Schneckentempo, nicht immer langsam voran, dass der Landsturm nachkommen kann. In der Albrecht-Übersetzung heißt es, was vor mir liegt, dem eile ich wie ein Wettkämpfer mit vorgebeugtem Haupte zu. So jage ich dem Ziel entgegen, um jenen Kampfpreis zu erlangen, den Gott mir in der Gemeinschaft Jesu Christi droben in Aussicht stellt. Droben, liebe Freunde, nicht in diesem Leben, nicht in der vergehenden Welt. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema vom Himmelfahrtsfest. Suchet, was droben ist. Das ist eine Absage an all die Lebensversuche, die nur die Steigerung des irdischen Wohlbehagens im Auge haben oder die Sicherung. Und hier wieder diese Rückfrage des Paulus an uns. Nach was jagen wir? Am Anfang wurde die Frage nach dem Lebenslauf gestellt. Und nun noch einmal die Frage, diese Jahre, die vor uns liegen, mögen es 50, 40 oder nur 2 Jahre sein, ich weiß es nicht. Nach was jagen wir in diesen 2 Jahren? Nach Glück, sicher. Keiner kann letztlich ohne Glück leben. Aber jagen Sie danach? Oder sind Sie immer noch dran, nach Anerkennung zu jagen? Die Leute anerkennen Sie nicht. Oder jagen Sie danach, die Gunst Ihrer verloren gegangenen Kinder zu bekommen? Jagen Sie letztlich Ihren Kindern nach? Ich verstehe das, aber jagen Sie denen nach? Oder jagen Sie nach einer besseren Stellung. Eine Stufe weiter im Betrieb, wenn der in den Ruhestand tritt, hoffentlich mit 63, dann komme ich dran. Jagen Sie dem nach. Alle miteinander haben wir ganz bestimmte Ziele, die wir zu erreichen suchen. Liebe Freunde, diese Ziele, wenn Sie es kennen, dann hören Sie den Paulus, der sagt, tu das alles einmal weg. Das ist zweit- oder drittrangig. Jage doch nach dem vorgesteckten Ziel. Was ist denn eigentlich der höhere Posten im Betrieb? Was ist denn eigentlich die Anerkennung bei deinen Nachbarn? Was ist denn das alles, wenn du noch ein paar Tausender auf der Kante hast? Was ist denn das? Jage nach diesem anderen Ziel. Unser Leben wird total umgekrempelt. Es wird neu. Es hat ein neues Ziel. Ich bin nicht mehr ausgerichtet auf kurzfristige Ziele. Langfristig auf diesen Herrn zu. Jage danach. Eine herrliche Jagd. Nach dem zu jagen, was droben ist. Welt, du bist uns zu klein. Das ist's. Du bist uns zu klein. Wir gehen durch Jesu Leiden hin zu den Herrlichkeiten, zu den Ewigkeiten. Es soll nur Jesus sein. Es soll nur Jesus sein. Jage. Und noch dieses Letzte. Folge. Folge meinem Beispiel nach. Paulus meint, ihr könnt in diesem oder jenem Stück anders denken. Wir haben viele Möglichkeiten über Politik oder über Kunst und Literatur verschieden zu denken. In der Zielsetzung unseres Christenlebens könnt ihr von meinem Vorbilde nicht abgehen. Jeder, der die Berufung empfing, ist auf der Laufbahn, muss diesen Lauf antreten. Keiner kann sich auf die Zuschauertribüne freundlichst zurückziehen, dritter oder vierter Rang. Es gibt in Philippi Leute, deren Leben grundverschieden von dieser Lebensführung des Paulus war. Feinde des Kreuzes Christi. Was sind das? Feinde des Kreuzes Christi. Es sind die, ihr Gott ist der Bauch, sie sind irdisch gesinnt. Wer sind die Feinde Jesu Christi? Man vermutet, Leute, entweder die damals Gnostiker genannt wurden und die Welt einteilten in Geist und Materie. Der Geist ist gut und die Materie ist böse. Die Welt ist Materie und deshalb böse. Und wir selber, unser Leib ist auch Materie und auch böse. In ihm nur ein Stück guter Geist gefangen. Das bedeutet, wenn ich auch Materie bin, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Schlecht bleibt schlecht. Was lege ich mir eigentlich für Forderungen auf? Welche Gesetze? Lasst uns essen und trinken. Lasst uns durch die Pfützen dieser Welt gehen. Schlecht bleibt schlecht. Einmal wird der Geist befreit und dann ist dann alles gut. Das sind die einen, die Feinde Christi des Kreuzes, und die anderen sind die, die sagen, und das gab es damals eine große Zahl, der Mensch hat die Pflicht, alle Tiefen der Sünde zu ergründen. Die Erfahrung der Sünde braucht der Mensch zur Vervollständigung seiner Erfahrungen. Kennt das heute auch. Paulus geht gegen sie alle vor, die ihr sündliches Leben noch rechtfertigen wollen. Feinde des Kreuzes Jesu. Jesus ist für die Sünde gestorben und deshalb habt ihr nichts mehr damit zu schaffen. Folget mir in einer anderen Richtung nach, meinem Beispiel. Und nun sagt er es zum Schluss noch einmal. Unsere Heimat aber ist im Himmel. Und dieses Bild verstanden die Philipper. Wir hatten es schon einmal. Philippi war ja römische Kolonie. Und diese Leute, die Römer, die jungen Römer, mussten zum großen Teil nicht nur 2 Jahre dienen oder 16 Monate, sondern 21 Jahre, man stellt sich vor, 21 Jahre Militärdienst. Und wenn sie dann entlassen wurden, dann bekamen sie in irgendeiner Provinzstadt dieses römischen Reiches ein Stück Land und ein Häuschen und ihr Auskommen. Und dort, ob das in Philippi war oder sonst wo, dort sprachen sie römisch, dort lebten sie römisch, dort hatten sie römische Gesetze. Und sie wussten selbstverständlich, auch wenn wir in Philippi wohnen, unsere eigentliche Heimat ist Rom. Jeder, der sie anschaute, wusste, das sind Römer und sie leben römisch. Mit diesem Ausdruck sagt der Apostel, wir leben weit weg vom Himmel. Weit, sehr weit sogar. Und trotzdem ist das unsere Heimat. Dorthin gehören wir. Dort gehen wir zu. Uns muss man's ansehen und abspüren, dass das unsere Heimat ist. Christen müssten einen Geruch abgeben der Ewigkeit. Etwas widerspiegeln von unserer Heimat. So wie man's dem in Philippi angesehen hat, dass er Römer ist und nicht irgendein Jude. So müsste man uns ansehen, dass wir Christen sind, deren Heimat hier nicht ist, sondern im Himmel, durchwirkt werden von jener Heimat. Liebe Freunde, und einmal werden wir dorthin kommen. Einmal werden wir diesen sterblichen Leib ablegen und einmal werden wir ihn loben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott tut nichts Halbes. Den ganzen Menschen will er für sich retten. Und darum kommt die Erlösung, die uns in Jesus gegeben ist. Nicht nur die Seele, sondern den ganzen Leib zugute. Unseren nichtigen Leib umwandeln, dass er gleichgestaltet wird der Herrlichkeit. So wie er es ausführlich in 1. Korinther 15 dargestellt hat. Wichtig, wie hoch und groß dieses Ziel ist. Noch sind wir aufs Warten und Hoffen festgenagelt. Aber folgt. Christen sind Leute, die sich hier nicht behaglich und für immer einrichten. Nein, sie sind's nicht. Man hat mir damals gesagt, als ich als Pfarrer in meiner ersten Gemeinde aufzog, ein Kollege hat mir angerufen, pass auf, schlag deine Nägel in der Wand nur halb ein. Schlag nur halb ein. Du musst weiterziehen. Christenleute sind Menschen, die Nägel nur halb einschlagen. Sie wissen, dass sie selbst im Eigenheim nicht ewig bleiben können. Sie sind auf der Reise. Sie sind auf der Durchwacht. Und wenn ich selber an mir leide, an den Gebrechen, die sich bei mir einstellen, so weiß ich, es kommt der Augenblick, wo ich das ausziehen werde, so wie eine Saulsrüstung. Und wenn ich in der Intensivstation stehe, ein Menschen, der nur noch ein Wrack ist, der nicht mehr zu heilen, sondern immer mehr zerfällt. Es kommt der Augenblick, wo dies alles abgelegt und er vor seinem Herrn stehen wird, so wie er es eigentlich in seinem Bilde gewollt hat. Und das sind jene alten Menschen, die auch sich selber nicht mehr sehen können im Spiegel, die Angst haben vor dem neuen Morgen, weil neue Leiden und Schmerzen aufkommen. Das alles dürfen wir ablegen. Unsere Heimat ist im Himmel, wo wir frei sind von den Gebrechen, dann diesen Herrn von Herzen zu loben. Das ist kein untätiges, das ist kein passives Erwarten, vielmehr ein Ausstrecken, um ihm ähnlich zu werden, Christus Jesus. Da bleibt weder Zeit noch Raum, um an eine möglichst vorteilhafte Position in dieser Welt zu verschwenden oder in sich selbst verliebt zu sein oder irgendetwas zu ergattern, was auch dem Vergänglichen unterworfen ist. Da wird das Leben zur Laufstrecke, zur Laufbahn, deren Kampfpreis im Himmel ist. Deshalb vorwärts, vorwärts, vorwärts diesem Ziel entgegen. Amen. Und nun singen wir vom Lied 515. Himmel an, nur Himmel an, soll der Wandel gehen. 515, die Verse 1 bis 3 und 10. Und beten. Vater im Himmel, du kennst unsere Ziele, nach denen wir jagen. Und dabei werden wir müde und matt und kaputt und können nicht mehr. Und so bitten wir dich an diesem Abend, lass du uns dieses große und neue Ziel hell vor Augen stehen, die himmlische Berufung. Du hast sie uns gezeigt, du hast sie uns auch ermöglicht. Es gibt einen Weg dorthin. Mach unseren Lebenslauf zu einem Jagen nach diesem Ziel. Gib, dass wir alles andere zurücklassen können. Mach uns frei von dem, was uns heute Abend so drückt und belastet. Und Herr, so bitten wir dich besonders auch an diesem Abend für unsere Kranken und für unsere alten Menschen. Für die, die nicht kommen konnten, schenke auch ihnen eine ruhige Nacht. Begleite uns auf unserem Wege. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Amen. Ich möchte Ihnen noch sagen, dass hinten der neue Gemeindebrief liegt, den Sie mitnehmen können. Und wer sich dennoch für Essen anmelden will, der mag es gerne tun. Wir setzen auch den zweiten Bus gerne wieder ein. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und auch heute schon ein gesegnetes Himmelfahrtsfest. Auf Wiedersehen.